Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns mal ein bisschen stärker um die Zukunft von kleineren und mittleren Agenturen kümmern und wollen mal da auch nochmal auf deren Kundenberatung schauen, welche Zukunftsperspektiven es dort gibt und welche vielleicht nicht so ganz sinnvoll sind. Dazu bin ich mit jemandem verabredet, der das genau wissen muss, nämlich mit einem Agenturberater. Ich bin nämlich mit Benno Heider verabredet. Hallo Benno.
Hallo Heiko, ich grüße dich.
Benno, lassen wir mal die Großagenturen draußen, schauen wir mal die kleinen Agenturen und die mittleren Agenturen an. Wenn man dort mal auf die Kundenberatung schaut, welche Unterschiede gibt es dort zu größeren Strukturen, wenn man mal sich die kleinen anschaut?
Es ist so, dass die kleinen Agenturen auch Kundenberatung haben, zumindest nennen sie es so. Manche Agenturen sind da ganz gut aufgestellt, manche nicht so sehr, weil es auch damit zusammenhängt, wie man die Rolle versteht, die eine Agentur einnimmt bei den Kunden, die man hat. Also ist man entweder die Macheragentur und die Abholeragentur, die so Briefings bekommt und jetzt macht ihr mal wieder, oder ist man eben der strategische Partner als Agentur für die Kommunikations- oder für die Marketingabteilung von Unternehmen. Und da trenne ich immer Agenturen in drei Bereiche, kleine Agenturen, mittlere und große, über die wir ja nicht sprechen wollen. Und da ist es so, dass die Kundenberatung in den kleineren Agenturen schon Nachholbedarf hat, weil diese Leute, die dort angestellt sein müssen, die Beraterinnen und Berater, schon exzellent ausgebildet sein sollten. Ich selber kam ja Ende der 80er Jahre in die Agenturszene und war vorher Unternehmensberater. Und da habe ich eben so Rüstzeug mitbekommen, was es bedeutet, Kunden zu entwickeln. Und das ist eben das, was ich auch heute noch den kleineren Agenturen oder mittleren Agenturen ja empfehlen würde, eine starke Kundenberatung aufzubauen, um eben auch Kunden, neue Kunden von sich als Agentur zu überzeugen.
Was ist denn das genau, der Unterschied zwischen einer Abholeragentur, einer Macheragentur auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer Kundenberatung, die eher strategisch denkt? So habe ich dich verstanden.
Genau. Abholeragenturen sind die, die im Tagesgeschäft so verbandelt sind, so eingespannt sind, dass die Kundenberaterinnen, / Projektmanagerinnen keine Zeit haben, um mal proaktiv, ungefragt für die Kunden der Agentur Ideen zu entwickeln, vorab Dinge zu entwickeln. Was könnte man im nächsten Jahr noch aus strategischer Sicht machen? Sondern die sind so im Tagesgeschäft eingespannt, dass sie nicht mal das schaffen, Kunden irgendeine Empfehlung abzugeben,
ein Bulletin. Haben sie keine Zeit oder ist es sozusagen, um es mal in Neudeutsch zu beschreiben, ist es nicht in deren Mindset?
Beides, will ich sagen. Also einmal ist es nicht in deren Mindset, weil die Inhaberschaft, also die Inhaberinnen und Inhaber von kleineren Agenturen, zwar vielleicht mehr Wachstum haben möchten, kommen aber auch aus diesem Dunstkreis nicht raus, weil die Kunden nicht hören wollen, was die Inhaberinnen und Inhaber sagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass exzellente Beraterinnen und Berater sehr teuer sind. Und Kunden, das wissen wir alle, wollen möglichst immer weniger zahlen, aber immer mehr Leistung haben von Agenturen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil das einfach nicht passt. Wenn ich als Agentur exzellente Leistung bringen möchte, muss ich auch einen Stundensatz berechnen für die Kalkulation von 150, 170 Euro, was aus meiner Sicht sehr schwierig ist für Agenturen, das bei Kunden durchzubringen.
Und wenn ich mir mal kleinere Agenturen anschaue und wenn ich da mal von einer Kundenberatung ausgehe, die eher so im Tagesgeschäft verhaftet ist, dann sind das doch dann diejenigen Strukturen, die eher dann auch einem Preiswettbewerb ausgesetzt sind, oder?
Ja, absolut sind die. Weil eben, wenn ich nicht einen strategischen Ansatz habe und wirklich Unternehmen, also Kunden von Agenturen, berate, wie sie sich marketingtechnisch und auch kommunikationstechnisch besser aufstellen können, und die Kanalvielfalt mal sozusagen eindampfe, dann habe ich immer eine Preisdiskussion, ja. Je produkt- oder produktionsorientierter ich als Agentur bin und denke und meine Strategie ausgerichtet habe, ja, umso mehr muss ich mit Kunden über die Preise diskutieren. Und ich meine gar nicht das Alleinstellungsmerkmal einer Agentur, sondern einfach verfolge ich als Agenturinhaberin, Inhaber einen strategischen Ansatz für meine Agenturentwicklung oder einen operativen Macheransatz. Und das ist einfach so, die Praxis sagt, wenn du eine Produktionsagentur bist, dann diskutierst du mit Kunden über Preissteigerungen von 3 Cent fürs Papier, aber nicht, wenn du strategische Beratung anbietest.
Wie komme ich denn aus dieser Falle raus? Also wie kann ich denn als kleinere Agentur, da sind ja auch die Arbeitsteilungen mitunter nicht ganz so klar, da schreibt der Kundenberater auch mal einen Text und sowas, was ja auch vollkommen okay ist. Aber wie komme ich denn aus dieser Zwickmühle raus und wie komme ich denn dahin, dass ich sage, ich würde jetzt auch gerne stärker strategisch arbeiten, um einfach aus dieser Preisfalle rauszukommen?
Man könnte, also es gibt zwei Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel eine Kooperation eingehen mit einer Marketingberatungsfirma. Aber nur eine Kooperation, weil das sind doch unterschiedliche Kulturen, die aufeinander prallen. Und mal so für ein Jahr so ein Probejahr mal machen und dann sozusagen ja, strategische Kommunikationskonzepte entwickeln, die wirklich weit gedacht sind, ja, die sozusagen den Kunden davon überzeugen, mit anderen Dingen mal zu agieren oder zum Beispiel auch mal Dinge zu wagen letztendlich, ja. Das ist der eine Aspekt. Und das kann ich im Tagesgeschäft sehr gut managen, auch wenn ich sehr belastet bin. Was nicht funktioniert, ist das Thema, das so noch mit in die Agentur zu holen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Projektmanagement sind meistens schon extrem belastet. Und dann noch Freiraum zu bekommen, ich sag mal 3, 4, 5 Stunden pro Woche, um dann Dinge zu entwickeln. Das ist meistens nicht drin. Das funktioniert vielleicht dann, wenn ich eine super Story habe und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr motiviert sind, wobei sie eigentlich alle immer motiviert sind, aber dann sozusagen, weil proaktiv solche Dinge zu entwickeln, um dann gemeinsam die Früchte nachher einzufahren, wenn Kunden anbeißen und sagen, das ist mal eine gute Idee, dass ihr mal für uns weitergedacht habt. Das machen wir jetzt mal so oder wir schichten mal ein Etat um oder ein Projekt um und so weiter. Das wären die zwei Möglichkeiten, die es da gibt, die ich sehe.
Ich bekomme von Kunden relativ regelmäßig die Auskunft, dass Agenturen nur in relativ kleinem Maße bereit sind, auch Briefings zu hinterfragen und sich stattdessen mit dem, was ihnen in Anführungszeichen vorgesetzt wird, auch zufrieden geben. Und da sind wir wieder bei den Strukturen, von denen du eben gesprochen hast, oder?
Ja, das liegt daran, weil kleinere Agenturen, auch mittlere Agenturen, natürlich Angst haben, einen Kunden zu verlieren. Und insofern sind sie schon abhängig von Kunden. Das muss man einfach so sehen. Die meisten Agenturen haben ja ein, zwei Kunden, die ja eigentlich 60% des Umsatzes ausmachen der Agentur. Ja. Und dann wird es gefährlich, weil es mich so aussieht, wenn man denkt, als Inhaberin oder Inhaber, die machen es ja meistens noch selber, ja, lassen die Mitarbeiterinnen nicht in die Bütt, wie man so schön sagt, sondern hinterfragen das doch teilweise selber. Und wenn man dann kritisch wird dem Kunden gegenüber, hat man natürlich Angst, dass der Kunde sagt, naja, ihr macht das jetzt mal so, wie wir sagen, weil wir hier die Könige sind. Und wenn ihr das nicht so wollt, da draußen stehen 20 andere Agenturen, dann übernehmen die halt den Job. Und
Naja,
das.
aber wenn ich in so einem Kundenverhältnis bin, dass mir das ein Kunde sagt, dann muss ich doch irgendwie wirklich überlegen, ob ich in der richtigen Struktur zu Hause bin.
Absolut, das wollte ich gerade sagen. Ja. Die Frage ist ja, macht das wirklich ein Kunde oder ist das irgendwie nur aufgrund der Zeit geschuldet, dass derjenige, der das Briefing abgibt, auf Kundenseite derzeit keine Zeit hat? Also ich habe jetzt aktuell 14 Kunden aktiv und alle Kunden, alle, ausnahmslos, beklagen sich darüber, dass die Kunden lapidare Briefings abgeben. Entweder per Briefing, Entschuldigung, per E-Mail oder per Telefon und nicht irgendwie selber daran interessiert sind, dass die Agentur gut informiert ist, ja. Und weil die Kunden einfach auch unter Strom stehen und keine Zeit haben, wenn die Agentur, nervige Agentur, ankommt und etwas hinterfragt. Also das ist ein Thema von beiden Seiten.
Was ich ja nochmal ganz wichtig finde, wenn man sich so Agenturen auf den zweiten Blick anschaut, so haben die ja alle irgendwie ein relativ breites Kundenspektrum. Da stehen ja irgendwie auf der entsprechenden Referenz, auf dem entsprechenden Referenzchart irgendwie ganz viele Logos drauf, mit denen man so irgendwie arbeitet. Mein Eindruck ist aber, dass das gar nicht die wirkliche Welt wiedergibt, sondern dass es viele Agenturen, ganz viele Agenturen gibt, die auf der anderen Seite eine relativ große Abhängigkeit von einigen wenigen großen Kunden haben.
Absolut.
Also das finde ich total auffällig auf den zweiten Blick und ich finde, dass da einige Agenturen oder viele Agenturen auch ganz schön gefährlich leben, weil sie da eben in so einer Abhängigkeit sind.
Ja, das ist so. Das ist auch wirklich in der Agenturszene hausgemacht, weil ja, man wirklich auch in der Praxis kaum Zeit hat, dafür zu sorgen, dass man ein Pendant dazu bekommt zu so einem majorisierenden Kunden, der vielleicht 40, 50% oder 60 sogar des Umsatzes ausmacht. Die Zeit ist nicht da, in Ruhe und mit Gelassenheit mal einen zweiten Kunden, der so ähnlich groß ist, zu suchen, weil auch eine Gefahr damit natürlich schwingt, weil man braucht dann vielleicht wieder zwei, drei, vier Mitarbeiter mehr. In der aktuellen Situation, in der aktuellen Zeit ganz schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Da muss man schon als Agentur eine tolle Story haben, damit die Leute auch bereit sind zu wechseln. Also das ist ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist. Das hängt damit zusammen, wie weitsichtig man als Inhaberin und Inhaber auch ist, da schon frühzeitig die Weichen zu stellen, dass es eben nicht passiert oder eine große Anzahl von kleineren Kunden dazu gewinnen kann, die entsprechend diese Gefahr dann minimieren. Ja, ich will jetzt da nicht einen Fall erzählen, den ich vor ein paar Jahren mal erlebt habe, aber da war es sehr schlimm, ja. Vielleicht mit zwei, drei Worten. Das war eine 30 Mitarbeiter große Agentur. 16 Mitarbeiter von den 30 haben für einen Kunden gearbeitet. Und mein Vorschlag war es eben, eine zweite GmbH zu gründen für das Thema, ja, Handelsmarketing. Und nein, 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 das ist alles kein Thema. Den Menschen, der das verantwortet, beim Kunden kenne ich schon so lange. Und eines Abends um 9 rief mich der Inhaber der Agentur an und sagte: Benno, du glaubst nicht, was geschehen ist. Ich sag: Erzähl nicht weiter, ich kann mir das schon denken. Und von da an ging es bergab mit der Agentur, weil
Ja,
das ist ganz,
es gibt
ganz
ja
wichtig.
ganz viele Beispiele, wo es eine Abhängigkeit gibt, wo Kunden irgendwie auch 80, 90% die Agentur dominieren. Also ganz erstaunlich und die Leute ruhen sich drauf aus und irgendwann tut es eben den großen Knall. Ich würde noch mal mit dir bei kleineren Agenturen gerne über die Frage reden der Spezialisierung versus der Möglichkeit, unterschiedliche Instrumente anzubieten. Also dieses Thema 360-Grad-Kommunikation ist ja mittlerweile so ein bisschen durchgelutscht, aber ich habe den Eindruck, bei kleineren Agenturen fehlt es bei vielen irgendwie immer noch an Mut zu sagen, ich spezialisiere mich auf einige wenige Instrumente. Und auf der anderen Seite hat man eben relativ viele Projekte und bekommt dann auch mal den Auftrag, mal was bei TikTok zu machen. Und schon, wups, bist du jetzt also der Spezialist bei TikTok, was natürlich Blödsinn ist. Aber was ist denn dein Rat? Auf der einen Seite wollen Agenturen natürlich viel anbieten, das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht wirklich glaubwürdig, gerade bei kleineren Läden. Was würdest du denn da raten?
Das ist nicht so einfach. Ich versuche es mal so hinzukriegen, dass man ein paar Begrifflichkeiten definiert. Entweder ich bin Zielgruppenbesitzer. Zielgruppenbesitzer heißt die Zielgruppe der Kunden. Das heißt, wenn ich über die Zielgruppen der Kunden exzellent was weiß, wie die ticken, wie sie handeln und so weiter, dann kann ich mich darauf konzentrieren. Zum Beispiel Premium Brands oder zum Beispiel Sport and Convenience zum Beispiel. Das ist eine Denkhaltung. Und dann kann ich mir Unternehmen in dieser Kategorisierung suchen und bin dann sozusagen die Agentur für das Thema. Die meisten Agenturen, die gewachsen sind, innerhalb von, ich sag mal, 5 Jahren sich verdoppelt haben, haben diese Strategie gewählt. Ich halte eigentlich sehr viel von Spezialisierung, wobei man sich das immer im Einzelfall angucken muss. Es muss etwas sein, was sozusagen innovationsbedürftig ist. Das heißt auf Deutsch, Für Pferdepeitschenhersteller brauche ich mich nicht mehr spezialisieren, weil es die kaum mehr gibt. Das heißt, ich muss gucken, was ist denn ein Trend, ja, nicht nur ein Trend, der in 3, 4 Jahren wieder tot ist, ja, sondern was ist, wie sich die Gesellschaft, in der wir uns befinden, verändert. Darauf achte ich dann und kann mich als Agentur da reindenken in die sozusagen Glaubensrichtung und Zielgruppen. Oder ich bin Fachexperte für das Thema Kreativität oder Social Media oder Event oder eben letztendlich digital, ja, dann kann ich mich darauf rein spezialisieren. Ich glaube nicht mehr an diese klassische Struktur aus den 80ern und 90ern Jahren der sogenannten Full-Service-Agenturen, die damals mit 60, 70, 80 Mitarbeitern wirklich en vogue waren. Das wird heute so nicht mehr funktionieren, weil die Kommunikationsabteilungen in Unternehmen, die darüber entscheiden, ob du als Agentur zu Wort kommst, eben auch eine andere Denke haben, ja. Und deswegen gibt es eigentlich nur diese beiden Stoßrichtungen in die Positionierung einer Agentur hinein.
Letzte Frage: Wie schätzt du denn bei kleineren und mittleren Agenturen die Innovationsbereitschaft ein von Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen? Ich hatte mal, das ist schon so ein bisschen her, vor ein paar Jahren ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, aber das gilt für diese Agentur heute immer noch. Da sagte mir der Geschäftsführer, die hat irgendwie in den 90ern oder sowas gegründet, oder vielleicht ein bisschen später. Also so mit Facebook und sowas, da will ich mich ja gar nicht richtig mehr engagieren. Da würde ich mir am liebsten jemanden einstellen, der das für mich tut. Und ich will damit eigentlich gar nichts am Hut haben. Und das fand ich irgendwie total schade, weil natürlich muss man sich da nicht im Detail auskennen, wie das genau funktioniert. Aber so eine Idee, die dahinter steht, die sollte man ja schon haben. Und wo ich dachte, mein lieber Scholli, du kannst doch nicht dabei bleiben, wie das gute alte Geschäft mal war, sondern du musst ja auch mal in bestimmten Bereichen neu denken. Wenn du mit kleineren Agenturen sprichst, wie ist da deine Vorstellung von der Innovationskraft der Geschäftsführung?
Also die, mit denen ich spreche, die wollen ja was verändern. Und die holen ja bei mir sich eine Meinung ab. Für die bin ich Sparringspartner, um diese Dinge zu diskutieren. Deswegen kann ich nur meine eigene Meinung und meine eigene Denke darüber kundtun. Ich glaube, dass gerade auch kleine Agenturen die Chance haben, wenn sie sich als Businesspartner von Kunden positionieren und diese Denke haben und nicht als Lieferant. Das ist immer, da kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn ich höre, ja, wir als Agentur sind ja Lieferanten. Nein, ihr seid keine Lieferanten. Ihr seid Businesspartner und ihr seid eigentlich kreative Unternehmensberater.
Ja, wenn es denn sind, ist ja gut.
Genau, so, das heißt, ich muss selber als Inhaberin, als Inhaber so weit vorausdenken können mit meiner Agentur, dass ich feststelle und mitbekomme, wo geht eigentlich der Markt hin und welchen Einfluss haben diese Veränderungen auf meinen Markt? Sind sie langfristig, kurzfristig, mittelfristig und so weiter? Und dann sozusagen das einmal im Jahr mit meiner Mannschaft überprüfe und dann entsprechend als Agentur ich mich aufstelle und sage, wir müssten in dieses Thema rein, wir müssen in dieses Thema rein. Insofern muss man die Sache, die du gerade gesagt hast, ein bisschen relativ sehen. Der Inhaber, der das war, oder Inhaberin, weiß ich jetzt nicht mehr, hat natürlich in dem Sinne recht, dass die Person sagt, ich selber muss mich damit nicht beschäftigen, weil dann bin ich auch wieder, dann ist die Agentur wieder abhängig von mir, weil ich der einzige Wissensträger bin, der sich mit dem Thema auskennt. Insofern war die Aussage schon richtig, ich muss mir jemanden reinholen, der sich mit dem Thema beschäftigt, Social Media Management, um das dann den Kunden sozusagen rüberzubringen, das bedingt Wachstum einer Agentur. Aber deswegen ist es schwierig, ich kann das nicht beurteilen, wie viele einfach in der Vergangenheit behaftet sind und wie viele einfach zukunftsorientiert denken, denn das sind ja meine Kunden. Insofern ist das also bei 100%, ja.
Okay. Ja, lieber Benno, dann bedanke ich mich für deinen Input.
Gerne. Heiko, wünsche noch alles Gute.
Dir auch.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.